Und wir machen heute eine Lebensreise mit Jaroslav Rudisch. Ja. Hallo nach Berlin.
Hallo, guten Tag.
Würden Sie mir eine Kostprobe Ihrer Muttersprache schenken und sagen, bitte von der Bahnsteigkante zurücktreten, der Zug fährt ab?
Jo, pozor, odstupte od nástupiště nebo od koleje, od vlaku, vlak právě odjíždí. So hört sich Tschechisch an.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Jaroslav Rudisch, deutsch-tschechischer Autor und Musiker.
Und ich habe jetzt gerade gar kein Wort verstanden. Ich dachte, da gibt es bestimmt ein Wort, das so ein bisschen korreliert mit dem Deutschen.
Ja, allerdings in der tschechischen Eisenbahnsprache benutzen die tschechischen Eisenbahner so einiges aus der deutschen Sprache. Das hängt natürlich mit der gemeinsamen Geschichte mit Österreich vor allem und mit der Entstehung der Eisenbahn. Also man sagt immer noch zu einem Heizer, auch eine Dampflokomotive. Die Gleise sind Schiene, also Schienen. Kommt so noch so einiges, ja.
Nur jetzt gerade in diesen Sätzen nicht. Interessant. Und Sie sagen ja auch immer Eisenbahn. Das ist irgendwie wichtig, oder?
Wort in der Tat. Ja, irgendwie, weil ich vielleicht auch in meinen Büchern und Geschichten wirklich mich immer wieder auf eine Zeitreise benehme. Und tatsächlich das Wort Eisenbahn, Železnice, übrigens auf Tschechisch, mag ich sehr. Und diese Abkürzung Bahn, das gilt für mich, ja, das ist fast eine Vereinfachung. Also ich stehe auf die gute alte Eisenbahn.
Železnice.
Železnice, richtig.
So ungefähr, genau. Eisenbahn.
So ungefähr, nee, das war ziemlich perfekt.
Jetzt haben wir Sie vorgestellt als Autor und Musiker. Gäbe es das als Beruf, müsste man eigentlich noch Eisenbahnenthusiast dazu sagen. Sie komponieren, Sie schreiben. Was von diesen beiden Sachen ist einfacher im Zug?
Schreiben, natürlich schreiben. Also ich schreibe tatsächlich sehr viel, wenn ich unterwegs bin, sehr viel in der Eisenbahn, im Zug. Ja, ich pendle ja viel zwischen Berlin und Prag, Berlin und Ostböhmen. Ich komme aus einem kleinen Ort im sogenannten böhmischen Paradies, Český Raj, heißt das auf Tschechisch, nordöstlich von Prag. Da fahre ich oft mit der Eisenbahn und tatsächlich lieber mit der Eisenbahn als mit dem Auto. Das mache ich manchmal auch. Aber im Auto kann ich ja nicht schreiben und ich schreibe viel. Und ich warte auch immer wieder auf die Geschichten, auf das, was im Zug, im Speisewagen so passiert.
Das heißt, Sie sammeln da auch so ein bisschen Ihre Eindrücke,
ja,
und die Gespräche, die Sie so mithören können.
Ja, ja, vor allem, wenn ich schreibe tatsächlich, wenn ich an einer Erzählung oder an einem Roman arbeite, dann sauge ich sozusagen alles auf um mich herum. Manchmal schmeiße ich es dann wieder raus, aber oft bleibt es tatsächlich auch drinnen.
Ich schreibe auch sehr viel im Zug, weil ich finde, wenn so die Landschaft an einem vorbeifliegt, man kann so schön mit den Gedanken flanieren.
Ja, das ist tatsächlich so. Das spricht auch für die Eisenbahn oder für das Bahnfahren. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, da muss ich mich schon höllisch konzentrieren. Wenn ich fliege, sehe ich nur die Flughäfen und ja, dann die Hauptstädte, die großen Städte. Und tatsächlich ist die Eisenbahn oder eine Zugreise wirklich, es gibt nichts Besseres, wenn man sich für Europa interessiert, also für Tschechien interessiert, für Bayern. Also so lernt man in der Tat Bayern oder Böhmen sehr gut kennen, viel besser aus, wenn man mit dem Auto unterwegs ist.
Weil man halt auch die kleinen Orte sehen kann, gell, und durch die man
fährt
und die Landschaften. Jetzt bin ich ganz überrascht, dass Sie sagen, Sie fahren doch auch manchmal mit dem Auto, weil wenn Sie E-Mails schreiben, sind Sie sehr oft signiert mit Liebe Grüße aus dem Zug.
Aus dem Zug, ja, ja. Tatsächlich, da sind viele Leser und Leserinnen von mir auch überrascht, dass ich überhaupt ein Auto habe. Aber manchmal ist es einfach schön, auch aus Böhmen, im böhmischen Paradies, was diese Gegend ausmacht. Da sind auch tolle kleine Brauereien und ich bringe auch erst meine Heimatstadt Lomnice nad Popelkou im böhmischen Paradies sehr gerne den einen oder anderen Kasten Bier mit nach Berlin und dann packe ich die Bierflaschen in mein Auto und fahre los.
Sehr schön, weil das tschechische Bier, das darf nicht fehlen.
Ja, ich mag das sehr. Ich mag aber auch das fränkische Bier sehr. Also ich bin sehr viel und sehr, sehr gerne in Franken, vor allem in Bamberg, immer wieder gerne. Also das ist etwas übrigens, was uns auch verbindet in diesem Mitteleuropa. Es ist nicht nur die Eisenbahnschienen, aber es ist letztendlich auch das Bier. Also es kann man fast nicht trennen, das, vor allem das bayerische und böhmische Bier. Also die Böhmen mögen das vielleicht mit mehr hopfig. In Bayern trinkt man das Bier, also für unseren Geschmack, für den tschechischen Geschmack ist das mehr malzig und mehr süß, aber letztendlich ist das alles eine große, tolle Bierfamilie.
Also das Bier und die Bahn verbinden Böhmen und Bayern.
Und die Geschichte natürlich. Mhm. Ja, schon das ist, wenn man an den Vierten, an den Kaiser denkt, an Lauf, an Nürnberg, an Prag und Pilsen und Eger. Das sind alles natürlich ganz, ganz alte historische Orte, wo man auch immer wieder über diese böhmisch-bayerische Geschichte auch stolpert. Und tatsächlich, ich habe viele Leser auch in Bayern und ich glaube, das ist jetzt auch kein Zufall, weil ich muss in Regensburg oder in Nürnberg natürlich nicht erklären, wo ich herkomme. Ne? Also man kennt Böhmen, man kennt sogar das böhmische Paradies, man kennt Prag, aber nicht nur Prag, man kennt auch Liberec-Reichenberg, wo ich lange gelebt habe und studiert habe. Also das ist vielen auch in Bayern sehr vertraut.
Und Leser werden Sie haben auch in Lauf. Wir werden Karten verlosen zu Ihrer Lesung zum Sommer in Lauf. Aber die Infos gibt es dazu am Ende der Sendung. Jetzt brauche ich Sie fast gar nicht fragen, welches Gepäckstück darf bei Ihnen im Zug nicht fehlen? Ich nehme mal an, Bier ist schon dabei.
Ja, also eine Stulle. Ich habe immer so ein Brot dabei. Auch wenn ich mit einem Zug fahre, der einen Speisewagen mitfährt.
Man weiß ja nie, ob die offen haben.
Genau. Wenn ich losfahre, sind das meistens lange Strecken. Und ich habe immer ein Buch mit dabei. Ein Notizheft, ein Stift natürlich auch, Musik auch, immer wieder höre ich gerne Musik, aber ich höre einfach gerne zu, ne, was so passiert und ich höre auch dem Zug, der Eisenbahn gerne zu.
Und dann entstehen ganz viele Geschichten, wie zum Beispiel in Zug um Zug durch Europa, Ihrem letzten Buch mit vielen Fotos. Gibt es eigentlich ein tschechisches Pendant zu Ich verstehe nur Bahnhof?
Nein, nein, nein. Also,
was verstehen die Tschechen, wenn sie nichts verstehen?
Je to pro mě španělská vesnice. Es ist für mich ein spanisches Dorf. Also das ist weit genug von Böhmen, Spanien. Also wenn die Tschechen nichts verstehen, dann begeben die sich nach Spanien.
Interessant, weil wir begeben uns ja da nach Böhmen. Ne? Wir sagen, das sind böhmische Dörfer für mich.
Ja, ja. Natürlich, das ist für uns ist doch irgendwie klar, wir Tschechen, also dass ich in der Tat zweisprachig bin, ja, dass ich das gelernt habe und in den beiden Sprachen unterwegs bin und lebe sozusagen. Das ist doch nicht so überraschend für einen Tschechen oder für eine Tschechin. Also man findet wirklich sehr, sehr viele Leute, die Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit Böhmens, Mitteleuropas, die das auch leben. Tschechisch ist natürlich eine kleine Sprache und man muss eine zweite Sprache lernen. Und das war und ist oft die deutsche Sprache, selbstverständlich auch wegen den alten Geschichten natürlich.
Wir machen uns weiter auf die Lebensreise von Jaroslav Rudisch und machen gleich Station bei Kafka. Vorher aber gibt es noch Element of Crime.
Ich mag Sven Regener, ich mag, wie er schreibt, wie er singt, wie er Musik komponiert. Ich bin ein Riesenfan von Element of Crime. Und das ist, also mit Sven Regener waren wir mal in Prag, ja, in vielen Lokalen und unterwegs. Ich habe mal eine Lesung von ihm moderiert im Prager Goethe-Institut und für Herrn Lehmann habe ich sogar das tschechische Nachwort geschrieben. Also das ist, was uns verbindet auch.
Element of Crime am Morgen danach.
Am Fluss ging die Sonne ewig nicht unter, von links nach rechts floss her und plätscherte munter vorbei, als du kamst. Da war es schon spät, war ja klar. Am Morgen danach waren wir beide noch da. Schiffe flussabwärts der Nordsee entgegen. Erst kam die Nacht und dann kam der Regen. Du ohne Plan und ich ohne Schirm, war ja klar. Am Morgen danach waren wir beide noch da. Dann kam die Flut rein und Füße im Wasser. Und du sagtest, das wär jetzt, nie wär es besser, der Moment mal zu baden. Natürlich nackt, war ja klar. Am Morgen danach waren wir beide noch da. Reden und rauchen und lachen und zittern. Irgendwann Feuer und der Rauch schmeckte bitter. Der Himmel erst stumpf und später dann doch sternenklar. Am Morgen danach waren wir beide noch da. Bleib doch noch, bleib doch noch, bleib doch noch, na klar. Am Morgen danach waren wir beide noch da.
Scheifinger auf Bayern 2.
Jaroslav Rudisch wandelt auf Kafkas Spuren.
Und das nicht erst zum 100. Todestag diesen Juni. Was haben Sie denn am 3. Juni gemacht?
Ich war in Salzburg in Österreich mit meiner Band, mit der Kafka Band, und wir haben da ein Konzert gegeben. Wir haben in einem Jazzclub gespielt, es war ausverkauft, tolle Stimmung. Und wir haben natürlich viel an Kafka gedacht. Ich habe auch viel auf seine letzte Eisenbahnreise gedacht, von Kehling bei Wien nach Prag. Da war er schon tot. Und dann wurde sein Sarg nach Prag gebracht und dort liegt er begraben. Und ich war schon als Jugendlicher, so mit 17, 18, zum ersten Mal in seinem Grab auf dem neuen jüdischen Friedhof in Prag. Und jeder, der in Prag gelebt hat und Bücher schreibt oder sich ein wenig für Kultur und Literatur interessiert, muss natürlich Kafka kennen. Und es ist auch wieder diese Zweisprachigkeit. Franz Kafka hat zwar auf Deutsch geschrieben, er sagte auch, das ist seine Muttersprache, aber seine zweite Sprache war Tschechisch und das war ein sehr, sehr gutes Tschechisch.
Also genau umgekehrt wie bei Ihnen. Muttersprache ja, Tschechisch, und Sie sprechen aber sehr, sehr gut Deutsch.
Und immer, wenn ich hier mit der Eisenbahn unterwegs bin, muss ich an Kafka denken und auch an Milena Jesenská, weil die haben sich einmal im Sommer, im August 1920, in České Velenice, in Gmünd, das ist ein Grenzort zwischen Tschechien und Österreich, getroffen für eine einzige Nacht. Und es gibt immer noch diesen wunderschönen Bahnhof mit einem ganz, ganz tollen Bahnhofslokal, wo es ein sehr gutes Bier gibt, einfache, gute böhmische, bürgerliche Küche. Und wenn ich da Bier trinke, Gulasch esse, muss ich unausweichlich an Kafka und Jesenská denken.
Mir geht's so, ich fühle immer Beklemmung, wenn ich Kafka lese. Ich fühle mich eingesperrt, wenn ich das Schloss lese oder den Prozess. Ich habe immer das Gefühl, ich komme da nicht raus. Warum tun Sie sich das freiwillig an?
Ich liebe das. Ich denke tatsächlich auch an die Liebesgeschichten, die drin stecken. Und es ist natürlich auch skurril genug und tschechisch-böhmisch genug. Der verbindet das Tragische, Düstere, aber auch das Komische, was wir aus der tschechischen Literatur kennen, von Autoren wie Jaroslav Hašek. Ja. Ich glaube, Jaroslav Hašek und Franz Kafka, beide übrigens 1883 in Prag geboren. Ja. Das ist kein Zufall. Und der Hašek ist ein Jahr vor Kafka gestorben, also mit nicht mal 40, zu viel Bier getrunken. Kafka hat weniger Bier getrunken. Aber ich glaube, beides verbindet Prag als Stadt, auch diese magische Stadt. Aber auch bei Hašek, der gilt als der böhmische Humorist schlechthin, aber auch er hat sehr, sehr düstere Geschichten, auch in seinem Schweig-Roman, wenn er über den Krieg schreibt.
Also es ist schon immer diese Kombination, oder? Also
ja,
dieses Groteske
schon, ja,
auch, aber eben auch dieses Tragische, was dann immer zusammengeht.
Richtig,
und
richtig.
Jeder liest ja Kafka auch ein bisschen anders. Also manches lesen das Psychologische raus, das Politische,
genau,
eben das Romantische. Sie sagen, Sie haben auch viel übrig für das Romantische. Was steht bei Ihnen im Vordergrund, würden Sie sagen, wenn es um Ihre Beziehung zu Kafka geht?
Kurz und knapp die Stimmung, also die Atmosphäre. Also ich liebe das Ich liebe den Roman oder das Romanfragment. Das nicht zu Ende geschriebene Roman, das Schloss, den liebe ich wegen der Stimmung. Sehr viel Schnee, alles ist verschneit, so unerreichbar und fast mystisch in der Tat. Und dieser Landvermesser K., der sich verirrt in das verschneite Dorf irgendwo in der böhmischen Provinz und nicht weiterkommen kann, das ist schon eine tolle Geschichte. Vielleicht mein Lieblingsbuch überhaupt von Kafka. Aber tatsächlich mag ich auch diesen Humor. Und ich glaube, das ist schon der Unterschied, wie Kafka gelesen wird in Tschechien oder auch in Österreich und in Deutschland. In Deutschland wird er mehr wahrgenommen als der düstere Autor Kafka, ja, der über viel Beklemmung schreibt, viele Ängste schreibt und auch über diese unsichtbaren Mächte schreibt, die alles im Griff haben. Und wir suchen ein wenig, vielleicht, das sind wir Tschechen vielleicht, aber die Österreicher ähnlich, auch nach Humor in der Literatur. Und so suchen wir und lieben auch den Humor bei Kafka.
Wenn Sie ihn treffen könnten, wo und wie?
Im Zug. Ich würde tatsächlich
natürlich,
gerne mit ihm,
wo sonst?
Mit der Eisenbahn fahren. Übrigens, ein Eurocity hieß mal Franz Kafka, ein Eurocity zwischen München und Prag, weil seine einzige Lesung außerhalb von Prag fand in München statt. Übrigens, jetzt ist gerade auch ein Feature auf Bayern 2 gelaufen. Eine tolle Geschichte über Kafka und Bayern. Das hat mir auch sehr, sehr gefallen. Ich würde gerne mit ihm in der Tat im Speisewagen sitzen und ein bisschen plaudern. Das wäre schon toll.
Vielen Dank für die Werbung. Das war nicht abgesprochen. Was würden Sie sagen in Ihrem eigenen Leben? Was ist da Kafkaesk?
Ja, also vielleicht der Sprachwechsel manchmal, dass man in der Tat manchmal Tschechisch denkt und Deutsch spricht und umgekehrt, wenn ich länger in Deutschland bin und nach Böhmen komme, ins böhmische Paradies, denke ich auf Deutsch und muss plötzlich Tschechisch sprechen. Und ich muss manchmal auch den Deutschen, auch hier in Berlin, Freunden von mir, Böhmen und Tschechien erklären und wiederum muss ich manchmal irgendwo in Bayern oder in Sachsen, hier in Berlin oder in Bremen, Tschechien erklären.
Ja. Und Ihrer Kafka-Band wahrscheinlich auch den Mitgliedern da, oder?
Ja, tatsächlich. Also das ist eine Band, die, ja, wir spielen, wann haben wir angefangen? 2013, 2014. Wir haben das Schloss, das war unser erstes Album, musikalisch umgesetzt. Unsere Proben kann man mit einem Kafka-Seminar an einer Uni vergleichen. Also wir lesen Kafka auf Deutsch und Tschechisch.
Dann beugen Sie sich über die Romane Kafkas.
Genau, und suchen nach der Musik.
Das wollte ich Sie fragen. Also sind Kafka-Texte besonders melodisch oder warum haben Sie sich, ich meine, das ist ja schon ziemlich eingeschränkt
überhaupt
zu
nicht
sagen, wir vertonen Kafka.
Überhaupt nicht. Also ich liebe diese Verbindung von Literatur und Musik. Also ich suche tatsächlich nach Musik in der Literatur. Ich liebe Thomas Bernhard zum Beispiel, der schreibt sehr, sehr musikalisch. Auch Milan Kundera schreibt sehr musikalisch. Bei Kafka, der ist schon ein bisschen sperriger, ne? Aber trotzdem gibt es da immer wieder Momente, und das sind oft so poetische Momente, romantische Momente, die man doch leichter oder ziemlich leicht in Musik verwandeln kann. Was wir immer wollen, dass wir mit der Kafka-Band tatsächlich die ganze Geschichte so erzählen, also wie wir uns das vorstellen, also in 10 oder 12 Songs, das ist natürlich stark komprimiert, manchmal ganz ohne Text, manchmal mit viel Text, manchmal sind das Lieder, manchmal wird auch mehr gelesen, aber wir schreiben Kafka nicht viel um, also das ist schon so eine tolle, klare, moderne Sprache. Ein wenig sperrig, aber doch in der Tat, wenn man Kafka langsamer liest und immer wieder liest, dann ich bin begeistert in der Tat von seiner Klarheit, also von seinen Beschreibungen, wie klar die sind.
Wir haben natürlich eine Kostprobe vorbereitet für Bayern 2, für unseren Talk hier. Und es geht um den Song Die Bäume. Und heißt auch Stromi, heißt das Bäume auf Tschechisch?
Auf Tschechisch, genau. Also diese Zweisprachigkeit ist uns schon wichtig. Ja. Also das ist ein ganz toller, kurzer Text. Vielleicht der kürzeste Erzählung von Franz Kafka, Die Bäume, Stromi, über uns Menschen aus, ja, der sieht uns aus Bäume in einem verschneiten böhmischen Wald.
Denn wir sind wie Baumstämme im Schnee. Scheinbar liegen sie glatt auf und mit kleinem Anstoß sollte man sie wegschieben können. Nein, das kann man nicht. Sie sind fast mit dem Boden verbunden.
sie sind fest. Mit dem Bogen verbunden. Nein, das kann man nicht. Denn sie sind fest.
Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Jaroslav Rudisch, aufgewachsen im böhmischen Paradies.
Das heißt wirklich so, das sagen nicht nur Sie. Das ist im Nordosten Tschechiens. Wie sieht's da aus?
Sehr malerisch. So steht das auch in dem Baedeker von 1913 für die sogenannte Donaumonarchie für Österreich-Ungarn. Sehr malerisch. Eine sehr pittoreske Landschaft, schöne kleine Städtchen, viel Natur, viel Wald, Felsen, ein paar Schlösser, viele Brauereien, viele Gasthäuser. Man kann da sehr gut wandern. Es ist fast poetisch, wenn ich das so sagen darf. Ja, also das ist schon eine sehr inspirierende Gegend. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Stadt Jičín, wo ich tatsächlich jetzt auch eine kleine Wohnung habe. Und Jičín ist die Stadt von Wallenstein. Ich erzähle das auch deswegen, dass diese malerische Landschaft, diese Poesie in der Tat auch sehr trügerisch ist, weil natürlich der große Krieger Wallenstein, der 30-jährige Krieg, der tobte auch in Böhmen und im böhmischen Paradies.
Der Opa Alois war Weichensteller bei der Bahn.
Ja.
Onkel Miroslav hat dort gearbeitet. Cousin Ivan, was war natürlich Ihr logischer Berufswunsch?
Ja, ich wollte Lokführer werden oder im schlimmsten Fall Fahrdienstleiter oder Weichensteller.
Zumal ja auch die Eltern sich im Zug kennengelernt haben.
Ja.
Erzählen Sie uns die Geschichte kurz.
Naja, so erzählt das immer meine Mama. Also, sie war noch in der Schule, also sie war dann Kindergärtnerin und mein Vater war Elektrotechniker, damals Soldat. Und die haben sich tatsächlich im Zug nach Hradec-Králové, nach Königgrätz kennengelernt. Und so bin ich dann irgendwann, ja, entstanden. Und tatsächlich dann, wenn man im Zeichen der Eisenbahn geboren wurde, muss man in der Tat Eisenbahnmensch werden. Das macht einen zu einem Eisenbahnmenschen. Und
zum
so.
Glück können Sie das ja sein, aber Ihren Berufswunsch konnten Sie nicht nachgehen. Warum?
Nein. Naja, weil ich einfach so zu schlecht sehe leider. Das wusste ich leider nicht. Meine Eltern waren auch klar dafür, ja, der Junge geht zur Eisenbahn. Aber plötzlich habe ich schlecht gesehen. Ja, das hat irgendwie angefangen und bis jetzt muss ich eine Brille tragen und ich bin ja ohne eine Brille geht die Welt tatsächlich ein wenig wie im Nebel verloren. Ja. Das ist zwar schön, das mache ich sogar manchmal, dass ich die Brille absetze und so scheint mir alles so schön zu sein, was ich auch nicht sehe und so und das ist, ich liebe diese Illusion, aber tatsächlich war ich damals richtig, richtig traurig damals im böhmischen Paradies und so musste ich aufs Gymnasium und gegen meinen Willen habe ich dann Germanistik und Geschichte studiert und wurde zum ersten Akademiker in der Familie. Damit hat niemand gerechnet, ich auch nicht.
Aber Sie scheinen sich inzwischen ganz gut damit abgefunden zu haben, dass Sie Musiker und Schriftsteller sind, oder?
Ja, und tatsächlich die Züge, die Eisenbahn fahren auch durch das ganze literarische Werk, wenn ich das so nennen darf. Also in vielen Büchern spielen die Züge eine große Rolle und die Eisenbahn oder Verkehrsmittel sozusagen, die U-Bahn auch und die Straßenbahn von Prag. Aber tatsächlich, was mich sehr, sehr freut, dass ich mittlerweile unter den Eisenbahnern und Eisenbahnerinnen, wohlgemerkt, viele Leser und Leserinnen habe, ja. Dass mich manchmal auch ein Lokführer erkennt und am Bahnsteig hier in Berlin und so darf ich dann nach vorne mitfahren, obwohl das nicht erlaubt ist. Aber das schätze ich schon sehr. Und es kommen Eisenbahner auch viel zu meinen Lesungen.
Also können Sie doch Ihren Kindheitstraum so ein bisschen mitleben.
Ja, in der Tat.
Jetzt ist es ja bei den meisten Menschen so, dass sie, wenn sie Bahn fahren, eher genervt sind. Bei Ihnen ist die Faszination, man hört es ja aus jeder Silbe, geblieben. Diese Transformation hat bei Ihnen nicht stattgefunden. Dieser Traum vom Lokführer, den ja viele haben, zum, oh, ich muss schon wieder Zug fahren und schon wieder kommt die Bahn nicht pünktlich. Was haben Sie sich da bewahren können?
Ja, vielleicht hängt das mit dieser Sehnsucht nach langen, großen Reisen zusammen. Ja, vor der Wende war das in der Tat im böhmischen Paradies, hätte man davon nur träumen können. Ja, also das ging nicht. Also in einem Kursbuch der tschechoslowakischen Staatsbahn allerdings durfte man verreisen, auf einer Landkarte durfte man verreisen, aber nur so. Und daher schätze ich das unglaublich und ich bin unglaublich glücklich, dass ich in einem vereinigten Europa wieder lebe und dass ich einfach vom Böhmen nach Regensburg und München auch mit dem Zug fahren kann. Einfach so, dass das wieder geht, dass das überhaupt geht. Ja, das hätte ich nicht gedacht mit 17. Ich dachte, ja, wir bleiben dafür immer eingesperrt.
Ist Zugfahren quasi auch ein Weg in die Freiheit?
Auf jeden Fall und mit viel Sehnsucht auch verbunden. Und Neugier natürlich, ja. Also die, für mich kann eine Zugreise nicht lang genug sein. Also ich bin jetzt neulich von Berlin nach London und dann gleich von London noch bis nach Edinburgh gefahren und am nächsten Tag bis nach Norden von Schottland und von dort wieder nach London. Und das mache ich nächste, übernächste Woche auch wieder, weil ein Roman von mir, auch ein Eisenbahnroman, Winterbergs letzte Reise, auf Englisch erscheint. Und ich freue mich jetzt wirklich auch im Herbst auch viele Bahnreisen durch Großbritannien. Das wird schon toll sein, weil das ist tatsächlich die Wiege der Eisenbahn und ich liebe das Bahnfahren auch in Großbritannien sehr.
Aber eine Diesellok werden Sie da wahrscheinlich nicht riechen können. Sie lieben diesen Geruch, doch?
Doch, wahnsinnig viel. Das ist eben das Schöne dran. Also man denkt immer an die modernen Züge, die es dort natürlich auch gibt, aber man kann noch sehr viel von den alten Eisenbahnen in Großbritannien genießen, von den alten Bahnhöfen. Man sieht immer noch die Formsignale, man trifft auch Fahrdienstleiter, Stellwerke. Das sieht man dort alles und viele, viele dieser Triebwagen und dieser Loks sind da noch unterwegs. Das in Bayern auch sowieso. Ich glaube, das ist in der Tat auch der Geruch oder was ich mit Bayern, ist nicht nur das Bier, aber was ich auch mit Bayern befindet, das sind diese Triebwagen irgendwo in Oberbayern, in Mühldorf und so in Traunstein. Das sind schon ganz, ganz tolle Strecken, wo ich auch gerne unterwegs bin.
Sie haben Ihre erste Zeitung fabriziert, da waren Sie 5. Mit welchen Nachrichten?
Genau. Das waren so Eisenbahnnachrichten, die habe mir ausgeschnitten, also Bilder, Eisenbahnbilder, ich habe die auch gezeichnet sozusagen. Die hieß auch der Eisenbahner, so heißt tatsächlich eine Eisenbahnzeitschrift, die ich bis heute lese und die ich abonniert habe, vor Jahrzehnten schon und die kriege ich einmal im Monat immer in Böhmen zugeschickt.
Gab es auch irgendwas, was nicht mit Zügen zu tun hat in Ihrer Kindheit? Oder war das schon einfach stark verknüpft?
Nein, ich habe schon gerne zum Beispiel auch gelesen, ne? Und ich das schon, also und ich war gerne auch unterwegs und ich habe gerne auch, aber leider sehr stark Fußball gespielt und Basketball gespielt und tatsächlich auch die Musik spielte schon eine Rolle, also die mochte ich auch ziemlich früh schon und ich habe auch ziemlich früh schon auch, dass meine Mutter sagte, ja, wir müssen dich immer so fernhalten vom Bier, du hast schon als Kind gerne ein Bier. Aber tatsächlich, ich weiß, dass ich gerne auch in den Lokalen schon mit meinen Eltern unterwegs war und Menschen gerne beobachtet habe und ins Gespräch und das Gespräch gesucht habe tatsächlich.
Und
ich glaube, ein Schriftsteller muss das machen.
Und woher kommt die Liebe zur deutschen Sprache?
Ja, das ist schon interessant. So viele Möglichkeiten, um zu verreisen, hatten wir ja nicht als Jugendliche. Ne? Und so waren wir sehr oft in der DDR, also in der Lausitz, Oberlausitz vor allem, also zwischen Zittau, Bautzen, Görlitz, Heuswerda. Da waren wir viel unterwegs nach Bayern. Das ging ja einfach nicht. Nach Österreich, in die alte Heimat von uns sozusagen, auch nicht. Ja? Das war alles nicht möglich. Und trotzdem hatten wir Deutsch in der Schule. Auch in der Grundschule und dann später auch im Gymnasium. Und ich hatte großes Glück, dass ich einfach tolle Lehrer hatte, die deutsche Sprache auch sehr mochten und sehr aktiv mit uns gelernt haben. Und ich war ziemlich gut in Deutsch, das muss ich schon so sagen, schon damals. Ich habe mich in der Tat in die Sprache, deutsche Sprache verliebt. Auch schon, also vor allem auf dem Gymnasium dann auch in die deutsche Lyrik. Wir haben Heine schon gelesen oder so. Ne? Und das war, fand ich schon alles toll, dass ich das verstehen kann und rezitieren kann auf Deutsch. Das war schon klasse. Und dann habe ich immer wieder hier in Berlin, ja, war ich hier immer wieder unterwegs in den 90ern, nach der Wende, dann war ich hier als Musikjournalist oder als Musikfan immer wieder zu den Konzerten. Und dann habe ich hier auch noch ein Jahr studiert und dann hatte ich einen Job an der Humboldt-Universität zu Berlin, einen
Gastprofessor. Und jetzt leben Sie ja auch vor allem
und
in Berlin.
So hat sich das in der Tat so entwickelt und so lebe ich. Ich sage das immer so, ich lebe im Zug zwischen Böhmen und Berlin, zwischen diesen zwei B und trinke das dritte B, das ist das Bier, im Speisewagen. Aber tatsächlich ist Berlin meine Wahrheimat. Wenn ich in München bin, treffe ich immer wieder bei meinen Lesungen auch Tschechen, so Exil-Tschechen, die da ausgewandert sind vor 20, 30, 40 Jahren oder die da und die eine große Sehnsucht in der Tat auch nach diesem Land haben, nach Böhmen. Ich treffe auch immer wieder die Heimatvertriebene, ja? Also die oder die Nachfahren von den sogenannten Sudetendeutschen. Ich mag dieses Wort Sudetendeutsche nicht so. Also ich sage immer so den Böhmen der deutschen Sprache sozusagen, die auch eine große Sehnsucht nach diesem Land haben. Das kann ich sehr gut verstehen. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ja einmal im Monat nach Böhmen fahren kann und dort im Sommer 2-3 Wochen auch verbringen kann oder im Winter.
Würden Sie denn sagen, wenn Sie sagen, Sie fahren sehr oft im Zug von Berlin nach Böhmen, verwandeln Sie sich da auch ein bisschen? Sind Sie ein anderer, wenn Sie Deutsch oder Tschechisch sprechen?
Ja, das ist diese kafkaeske Verwandlung, ne? Das ist schon so das magische Wort. Tatsächlich, ja, das passiert sicher ein kleines bisschen und trotzdem bleibt man ein Mitteleuropäer oder ein Europäer. Ja. Ich glaube, dass wir uns viel ähnlicher sind, als man so glauben würde. Ich habe einen sehr guten Freund, der wohnt jetzt in Stuttgart, aber kommt aus dem Bayerischen Wald, aus Zwiesel. Und der kennt Tschechien wie viele Tschechen nicht. Der liebt dieses Land und auch die böhmische, tschechische Kultur, Literatur, Musik und so. Und der hat mich mal im böhmischen Paradies besucht, in einem kleinen Lokal, wo mein Vater Bier trinken geht. Und plötzlich haben wir festgestellt, der ist der erste Westdeutsche, erste Bayer in diesem Lokal. Und die Männer wollten alle mit ihm anstoßen. Und da kommt ein alter Rangierer, ein Freund von mir, 40 Jahre bei der Eisenbahn, Rangierer, ein schwerer, der schwerste Job, den man sich bei der Eisenbahn vorstellen kann. Man kommt auf diesen Freund von mir zu und sagt, komm her, du Bayer, ihr seid doch ganz normale Menschen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Jaroslav Rudisch, fährt Zug um Zug durch Europa.
Ja, das tut er tatsächlich, aber so heißt auch sein jüngstes Buch mit wunderbaren Bildern von einsamen Bahnhöfen und von schrägen Vögeln und von Speisewägen. Ich selber habe mal in Ferrara gelebt ein Jahr lang und das Ankommen war immer so wunderschön, weil das Ankommen war folgendermaßen, dass der Bahnvorsteher sagte, Ferrara, Stazione di Ferrara, Ferrara. Also es war immer dreimal. Ferrara, Ferrara, Stazione di Ferrara. Mhm. Welchen schönen Klang haben Sie gerade im Ohr von irgendeinem Bahnhof? Sie kennen ja, glaube ich, alle in Europa.
Ja, die italienischen Bahnansagen sind einfach großartig. Leider Ferrara kenne ich noch vom Durchfahren.
Ach, tatsächlich, da müssen Sie mal aussteigen und zuhören.
Das muss ich tatsächlich mal machen.
Ist fast aber wie ein dadaistisches Gedicht. So.
Ja, aber tatsächlich, Italien ist ein großartiges Eisenbahnland. Ja. Und diese Reise über den Brenner oder über den Semmering und dann über Villach nach Italien, das ist schon toll. Und ich freue mich, dass ich im Herbst wieder in Bologna bin und vielleicht ein wenig durch die Gegend mit den Lokalbahnen fahre. Das ist einfach großartig.
Und ich glaube, ich weiß, wo Sie halten werden, in Faenza nämlich.
In Faenza, oh, das ist ein magischer Ort für alle Eisenbahnmenschen, wegen einer Eisenbahnkarte, die dort am Bahnhof zu bewundern ist. Also eine Eisenbahnkarte von Europa, tatsächlich alle Namen, fast alle Namen von diesen europäischen Metropolen und auch von kleinen Städten stehen da dort auf Italienisch. Da braucht man tatsächlich nur einen Giuseppe Verdi, der das in eine Eisenbahnoper verwandelt. Das wäre sowieso mein Traum, einmal ein Libretto für eine Eisenbahnoper zu schreiben.
In dem Moment, wo Sie es aussprechen, bin ich mir sicher, es wird es bald geben von Ihnen.
Das würde mich sehr, sehr freuen.
Zumal Sie ja auch sagen, Kursbücher sind für mich Weltliteratur. Also bitte, dann müssen Sie doch nur noch vertonen. Das ist doch bei Ihnen in einer Person.
Aber ich sammle tatsächlich Kursbücher, ja, genau.
Aber wenn wir mal weggehen von allem Romantisieren, wenn man wirklich darauf angewiesen ist, von A nach B kommen zu müssen, kann einem das ja schon manchmal graue Haare kosten. Also ich sehe dann immer Menschen, die seufzen, die auch nervös auf die Armbanduhr gucken, ja, die ungeduldig mit den Füßen wippen. Was machen Sie in solchen Momenten, wenn es nicht weitergeht? Weil Sie genießen das ja oft, aber es gibt ja auch manchmal Momente, wo das doof ist.
Ja, traurig würde der alte Winterberg aus meinem Roman Winterbergs letzte Reise sagen. Aber der liebt das auch. Also der liebt auch das Stranden sozusagen, nicht ankommen. Ja? Also man kommt aber trotzdem irgendwie immer an. Auch ich bin einmal sogar sogar mit einem Güterzug nach Hause gekommen. Aber tatsächlich, ja, ich verstehe das schon. Und ich finde es wirklich auch so schade, dass es um die Eisenbahn in so einem tollen Eisenbahnland wie Deutschland so schlecht bestellt ist jetzt gerade. Und ich hoffe, dass sie das in den nächsten, hoffentlich nicht 50, aber in den nächsten 10 Jahren deutlich verbessern wird. Und dass wir auf die tschechischen, österreichischen oder sogar Schweizer Zustände kommen. Das wäre schon toll. Aber,
weil die einfach pünktlicher sind, oder?
Ja, natürlich ist das auch pünktlicher und man kann sich tatsächlich auch in Tschechien auf die Eisenbahn viel mehr verlassen. Das ist einfach so.
Und jetzt helfen Sie mir mal, wenn der Umstieg mal wieder nicht klappt. Bitte helfen Sie mir mal, wie komme ich in Ihren Gemütszustand, der da ja heißt, das genieße ich.
Ja, ich sitze gerne auch auf einem leeren Bahnsteig und schaue einfach auf die Gleise. Ne? Und ich höre natürlich auch den genervten Fahrgästen zu. Aber das Schöne daran ist, ja, wenn man dann mit den Menschen ins Gespräch kommt, dann verbinden die für Positives auch mit der Eisenbahn. Jeder hat auch so wie Sie eine tolle Bahnfahrt nach Ferrara erlebt oder nach Italien erlebt oder eben nach Prag. Also das geht auch alles. Und ich glaube, das Positive überwiegt dann.
Positiv ist vor allem, wenn man dann im Speisewagen sitzen kann, wenn der tatsächlich offen hat, das Personal da ist. Und das lieben Sie, glaube ich, am allermeisten, oder? Ist das Ihr Lieblingsplatz im Zug?
Ja, tatsächlich. Also die Speisewagen, das sind die wichtigsten Verkehrsmittel sozusagen. Schade, dass man nicht einen Zug hat, der nur aus lauten mitteleuropäischen Speisewagen zusammengestellt wird. Also weil wir erleben tatsächlich, das ist toll an unserem Mitteleuropa, wir haben hier eine unglaubliche Vielfalt an Speisewagen.
Ja, und Sie haben ja auch sogar einen Lieblingskoch.
Genau. Ja, einen Kellner tatsächlich und Koch aus dem tschechischen Speisewagen, Herrn Petterka. Herr Petterka ist tatsächlich ein Theatermensch und eine Fahrt mit ihm von Berlin nach Prag ist tatsächlich eine Theateraufführung. Das ist einfach köstlich.
Bin ich gespannt, den würde ich wirklich gern mal kennenlernen. Den haben Sie auch beschrieben in Zug um Zug durch Europa. Wenn ich aus Nürnberg nach München fahre, was ich öfter tun muss beruflich, und ich komme am Bahnsteig 23 an und ein paar Gleise weiter, könnte ich in den Zug nach Bologna steigen oder nach Budapest fahren. Versuchung ist ziemlich groß, aber ich biege dann doch ab ins Funkhaus. Aber ich kann mir vorstellen, Sie haben sowas schon öfter gemacht, oder?
So geht es mir tatsächlich sehr, sehr oft, wenn ich irgendwo ankomme, weil jeder Bahnhof, so wie der Nürnberger Hauptbahnhof, der Münchner Hauptbahnhof, der Prager Hauptbahnhof, eröffnet einem wirklich einen neuen großen Raum. Ja, also wenn Sie in Wien ankommen, kurz vor, so zwischen, jetzt genau, so zwischen 4 und 5 fährt dort der Nachtzug nach Lviv und nach Kiew ab. Ja. Und Sie können abends nach Zürich fahren, nach Rom fahren, nach Warschau fahren, nach Gdańsk, nach Berlin natürlich. Ja.
Haben Sie der Versuchung schon mal nachgegeben und sind dann einfach in einen anderen Zug gestiegen als Sie? Ja.
Wenn ich tatsächlich mit Interrail fahre zum Beispiel, was ich oft mache, und dann mache ich das oft, dass ich mich so sehr spontan entscheide. Wir fahren auch mit Freunden manchmal und dann kommen wir irgendwo an und sagen, ja, dann fahren wir von Frankfurt nach Berlin, aber über Bochum, ja, oder über München, also auf den Umwegen.
Ja, und Sie hören da ja den Menschen sehr oft zu. Sie sagen ja, Sie schreiben eigentlich weniger, als dass Sie wirklich viel zuhören und einfach die Gespräche auch mit aufschnappen. Und Sie sagen ja gleichzeitig, eigentlich sind die Schienen, die wir in Europa haben, die erzählen so viel von Europas Geschichte. Jetzt hatten wir ja gerade die Europawahl und dadurch, dass Sie ja so viel mit Ihrem Ohr bei den Menschen sind, dadurch, dass Sie durch die Lande fahren, hat Sie das Ergebnis der Europawahl überrascht?
Naja, es sind natürlich schon sehr angespannte Zeiten, in denen wir leben. Natürlich auch Zeiten, die einen dazu bringen, nachzudenken, zu schreiben vielleicht sogar auch, also einen herausfordern. Und ich bin kein Pessimist, ich bleibe ein Optimist. Und zum Beispiel in der Slowakei oder in Polen, das war eine kleine Überraschung, aber da haben proeuropäische Parteien gewonnen, ganz klar. Und wiederum woanders haben mehr so europakritische oder sogar antieuropäische Parteien die Wahl gewonnen. Aber ich als Eisenbahnmensch muss natürlich, oder jeder Eisenbahnmensch, den ich kenne, ist ein Europamensch, weil wir denken alle in diesem europäischen Kontext nach. Ja. Also für uns tatsächlich existieren diese Grenzen nicht. Also die Züge fahren zwischen Brüssel und Köln und Brüssel und Paris und Brüssel und London. Und sogar London bleibt angebunden und dort kann man wunderbar wunderbar mit Interrail fahren. Und auch dank dieser Eisenbahnverbindung, die es dort jetzt gibt, bleibt England uns viel näher, als man denken würde. Und ich glaube schon stark an Europa. Und ich glaube, dass doch wir der Vernunft und der europäische Gedanke gewinnen wird über den Nationalismus. Weil für mich ist natürlich jegliche Art von Nationalismus in der Tat tatsächlich schrecklich. Ja? Das hat so viel kaputt gemacht im letzten Jahrhundert, zerstört sozusagen auch.
1:1 der Talk mit dem Musiker und Eisenbahnmenschen und Schriftsteller Jaroslav Rudisch. Er sitzt in Berlin und ich in Nürnberg, was ja eigentlich ganz wunderbar passt. Denn hier in Nürnberg gab es die allererste Zugfahrt nach Fürth nämlich. Wenn Sie sich zurückbeamen könnten ins Jahr 1835, wie würden Sie den Tag verbringen?
Ja, im Gespräch natürlich mit den Eisenbahnern, mit den Engländern, die man sozusagen auch nach Europa, also in das kontinentale Europa gebracht hat, ne? Nach Deutschland, aber auch nach Österreich. Das waren tatsächlich Engländer, die ersten Lokführer waren, die ersten Ingenieure waren. Also man hat sozusagen mit den Lokomotiven auch die Eisenbahnmenschen in England gekauft.
Wo würde ich sie finden? Im Zug wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich im Zug oder am Bahnsteig sozusagen oder ja. Ja,
am liebsten überall.
Überall sozusagen, ja. Schön, ganz, ja klar, so eine Fahrt auf der alten Adellokomotive, die man sich anschauen kann in Nürnberg, in dem Museum natürlich, das wäre natürlich ein Traum. Und ja, tatsächlich stimmt, Nürnberg, also die wichtigste Eisenbahnerstadt vielleicht in Deutschland, was die Geschichte der Eisenbahn angeht. Bin oft auch in dem DB-Museum tatsächlich, das mag ich auch sehr.
Wollte ich gerade sagen, also Sie müssen ja Stammgast fast da sein, oder?
Ja, ein paar Mal war ich tatsächlich schon da, klar.
Jetzt haben wir schon gesprochen von Ihrem Pendlerleben. Sie sind in Berlin zu Hause, Sie sind im böhmischen Paradies zu Hause. Kann der Zug auch ein Zuhause sein?
Ja, ein angenehmes Zuhause, ja. Also das ist so, ein Freund von mir vergleicht den Zug tatsächlich mit seiner Wohnung. Es gibt ein Schlafzimmer sozusagen.
Es im gibt Nachtzug.
Den Nachtzug, genau. Es gibt ein Wohnzimmer, es gibt natürlich einen Speisesaal, ne? Und so eine Gaststätte in der Tat oder eine Küche. Also alles da. Es gibt sogar mal oft in einem guten Nachtzug, neuen Nachtzug, gibt es natürlich auch ein Bad, wo man duschen kann. Das ist schon mal toll. Also das ist, ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die fast wirklich nur in den Zügen leben, ja, die das Leben so gestalten können, dass sie auch im Zug arbeiten, sich dort treffen, Meetings machen. Das geht alles. Verrückt. Ich glaube, das sind gar nicht so wenige Leute.
Sie allerdings leben zwar schon auch viel im Zug, wahrscheinlich, wenn man die Stunden zusammenrechnet, ist das eigentlich Ihre Hauptwohnung, aber eben auch in Berlin und im böhmischen Paradies, immer mit Blick auf den Bahnhof eigentlich?
Ja, das war tatsächlich mal in Prag. So ein großes Glück hat man nicht immer. Schön ist, dass ich in Berlin, Berlin-Kreuzberg, wo ich zu Hause bin, mindestens die U-Bahn spüre ganz deutlich. Das Haus zittert ein kleines bisschen und man hört nachts wirklich das Quietschen der Berliner U-Bahn, der U6 unter meinem Haus. Und das dringt durch das ganze Haus bis mein Schlafzimmer. Und das mag ich aber eigentlich doch, dass ich irgendwie doch auch hier so angebunden bin.
Ist es wie Musik für Sie ein bisschen, wie die Kursbücher Weltliteratur sind für Sie?
Genau. Nee, die Eisenbahn spürt wirklich eine sehr, sehr schöne Musik natürlich, wenn man vor allem an die Dieselloks und Dampfloks denkt und an das Zucken und das Ratten der Züge, an die Weichen, wenn man zum Beispiel in Zürich am dem sogenannten Negrelli-Steg steht am Hauptbahnhof. Und wenn es ein bisschen ruhig ist, dann hören Sie, wie die Fahrwege für die Züge gestört werden, wie die Weichen in der Tat sich bewegen, hin und her klappen. Und das ist schon eine unglaublich schöne Musik, auch das.
Gibt es eigentlich noch einen Traum, den Sie sich gerne erfüllen möchten? Ich denke jetzt so an legendäre Linien, die Sie wahrscheinlich vielleicht auch schon alle kennen, die Transsibirische Eisenbahn, den Glacier Express in der Schweiz, den Orient Express.
Ich würde gerne mal von Beograd nach Bar fahren, also in Serbien. Diese Strecke fehlt mir noch und das muss oder ist eine wunderbare Bergstrecke mit vielen Brücken und Tunneln und die muss ganz, ganz toll sein. Das fehlt mir noch. Also tatsächlich habe ich mir jetzt gerade einen Traum erfüllt und das war Schottland. Also ich war in Corrar in the Highlands und das ist ein sehr einsamer Ort, nur Bahnhof. Eine Bahnhofskneipe und ein ehemaliges Stellwerk, wo die drei Zimmer haben für Eisenbahnmenschen. Und das ist ein Traum. Tatsächlich, diese Reise nach Corrar würde ich jedem empfehlen.
Ich merke schon, wenn man in Ihrem Buch Zug um Zug durch Europa, wenn man da die ganzen Orte liest, kann man eigentlich ein Leben lang gar nicht fertig werden. Mit den Bahnhofskneipen und mit dem
Ja. Es gibt natürlich auch viele Strecken. Also allein in Tschechien kenne ich nicht alle Bahnhöfe und alle Strecken. Und Europa ist tatsächlich ein tolles Eisenbahnland auch. Also das große Europa. Ne? Und das freut mich. Ich fahre nächste Woche fahre ich nach Toulouse mit dem Zug. Zuerst nach Bordeaux und dann nach Toulouse. Und dann fahre ich jetzt auch nicht zurück, nicht mit einem TGV, aber mit den Lokalbahnen, auch auf Strecken, wo ich noch nicht war in Frankreich. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf.
Und
dann geht es wieder nach London.
Und im Juli, da fahren Sie nach Franken zum Sommer in Lauf. Am 18. Juli um 19.30 Uhr lesen Sie aus Ihrem Roman Zug um Zug durch Europa. Und wir verlosen 2x2 Karten. Mhm. Wer da Zeit hat, 18. Juli, 19.30 Uhr, kann uns eine Mail schreiben an kontakt@bayern2.de.
Ich würde alle, die in Lauf zu meiner Lesung kommen, daran erinnern, auch was für ein alter historischer Ort Lauf ist, mit vier Verbindungen nach Böhmen. Ne? Also das ist tatsächlich, ich war schon zweimal dort, auch ich habe da auch schon mal gelesen und ich liebe diesen Ort. Also eben weil auch immer wieder mich einfach die alten historischen Verbindungen einfach faszinieren zwischen Franken und Böhmen. Und Lauf an der Pegnitz liegt sozusagen auf dieser alten historischen Trasse. Ich freue mich schon sehr dorthin.
Lesen unterm Sternenhimmel. Es ist leider schon Endstation für heute in 1:1 der Talk. Eine Reise, eine schöne mit Ihnen geht zu Ende. Sie hat Halt gemacht im böhmischen Paradies, bei Kafka in Prag, in Berlin und in Nürnberg. Vielleicht sehen wir uns mal in Lauf oder im Zug oder auf einem Bahnsteig irgendwo in Europa. Ganz herzlichen Dank, Jaroslav Rudisch, für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank und Naschledanou, wie man auf Tschechisch sagt. Also auf Wiedersehen und wir sehen uns im Speisewagen.
Wunderbar.